Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Manche wissen, ich komme aus Franken. Kleines Dorf. Und da gab es eine Dame, die hat man immer das Dorfblatt genannt. Weil wenn es irgendwas gab zum Reden, sie hat immer geredet. Ja, sie wusste auch über alles Bescheid. Und manches, was andere gar nicht gewusst haben, ja, was gar nicht passiert ist, hat sie auch gewusst. Und da gab es einen Bauern und der hat mal gesagt, ich sag's auf Fränkisch, wenn der stirbt, muss man der ihr mal extra der Schlung. Ich übersetze aufs Hochdeutsche, wenn diese Frau mal das Zeitliche segnet, muss man dafür sorgen, dass ihr Mundwerk extra stirbt. Ja, also immer reden, immer reden. Ich weiß nicht, den Bogen zum Gebet. Es gibt manch einem, bei dem hat man Eindruck, beim Beten geht's genauso. Ja, also die können beten und die reden und reden und die finden kein Ende. Gibt ja sogar manchmal so diese nette Begebenheit, wo dann einer unterbricht in der Gebetsgemeinschaft und sagt, also während unsere Schwester fertig betet, singen wir schon mal ein Lied. Also Leute, die sagen, ich finde immer die Worte, es geht immer gut. Und dann gibt's manche, die sagen, genau wie Mutter Teresa, wie Dietrich Bonhoeffer, mir fehlen die Worte. Und ich kann eigentlich nicht beten. Es sind diese Worte abhanden gekommen. Und ich habe den Eindruck, wenn ich Worte mache, dann ist das irgendwie so banal bis zur Decke oder irgendwie so ins Nichts hinein. Aber es führt mich nicht mehr zu dem, was Gebet eigentlich sein soll. Und das ist ja eine Definition, die ich euch mal angeboten habe. Gebet ist die Begegnung mit Gott, die immer Auswirkung und Einfluss hat. Und man sagt, dann mache ich Worte und ich habe nicht mehr den Eindruck, das führt mich in die Begegnung. Ich habe nicht den Eindruck, das führt mich dorthin, wo etwas in meinem Leben dadurch passiert, sondern da ist vielleicht irgendwo entweder nur noch Worte oder auch gar keine Worte mehr. Und ich bin froh, dass es dann in solchen Situationen nicht enden muss mit dem Gebet, sondern dass das Gebet dann anders sein kann. Und diese andere Seite vom Gebet möchte ich mit euch heute entdecken. Und dann schreibt Paulus uns, wie ist es, wenn uns die Worte fehlen zum Beten? Wie ist das, wenn wir keinen Zugang mehr finden und den Eindruck haben, irgendwo, es passt alles nicht mehr, dass es mich beeinflusst und dass ich da bei Gott ankommen kann. Und dann schreibt er in Römer 8 diesen vielleicht zum Teil bekannten Vers. Desgleichen hilft auch der Geist, also der Heilige Geist, unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Ich habe euch noch mal eine neuere Übersetzung mitgebracht aus der Basisbibel. Da hört man den Text vielleicht noch mal ein bisschen anders. In gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht, denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Was Paulus hier schreibt, das ist für manchen sehr, sehr tröstlich. Er sagt, es gibt Situationen, da wissen wir nicht mehr, was sollen wir eigentlich beten? Da sind wir ratlos. Und er sagt, und dann sorgt Gott selber durch seinen Heiligen Geist dafür, dass vielleicht unser ratloses Gestamme zum richtig vollmächtigen Gebet wird. Und es gibt Situationen, da beten wir dummes Zeug. Und im Nachhinein sagen wir, Gott sei Dank hat er das Gebet nicht erhört. Und er sagt, das ist der Geist Gottes wie so ein Filter, der sagt, ich weiß schon, was richtig ist. Deshalb kannst du auch dummes Zeug beten. Und er sagt, wir wissen oft gar nicht, was ist Gott würdig? Wie können wir diesem allmächtigen, heiligen Gott begegnen? Sind unsere Worte angemessen? Und Paulus sagt, der Geist Gottes, er sorgt schon dafür, dass es passt. Und dass du Gott so begegnest, wie Gott es gefällt und wie es richtig ist. Und mit diesem Text im Hintergrund würde ich mit euch gerne einige Situationen betrachten unter diesem Thema, wenn zum Beten die Worte fehlen, dann trotzdem zu beten. Und einige Aspekte, einige Situationen der Sprachlosigkeit. Und die erste Sprachlosigkeit ist die Sprachlosigkeit durch Überforderung. In der Begegnung des Menschen mit dem heiligen Gott, dann zu sagen, was ist jetzt angemessen? Wie kann ich jetzt Gott begegnen? Und dabei zu wissen, als Mensch ist da so eine ganz große Distanz zwischen mir und Gott. Er, dieser heilige Gott, der vollkommene Gott. Und ich als unheiliger Mensch. Und da lesen wir in der Bibel von Jesaja. Jesaja, der eine Vision hat und der diese Größe und Heiligkeit Gottes sieht. Und dann merkt, ich selbst, ich bin so ganz anders. Ich entspreche diesem heiligen Gott in keiner Weise. Und er dann nur noch sagen kann, weh mir, ich vergehe, denn ich bin von unreinen Lippen. Also er sagt, meine Worte, die sind diesem Gott nie angemessen, da bin ich immer schuldig. Und er merkt, ich kann eigentlich nur schweigen, ich kann mit meinen Worten nie auf diesen Gott reagieren. Oder etwas Ähnliches, Johannes, der altgewordene Jünger von Jesus, er begegnet Jesus in seiner ganzen himmlischen Herrlichkeit nach seiner Himmelfahrt. Und er hat diesen Blick in diese Wirklichkeit Gottes hinein. Und als er mit dieser Heiligkeit Gottes konfrontiert wird, da sagt er, ich fiel zur Erde und ich war wie tot. Ich habe gemerkt, ich kann gar nicht auf diesen Gott reagieren, weil das so eine große Distanz ist. Oder der dritte im Bund, Petrus. Petrus, der ja bei seiner Berufung schon erlebt hat, Jesus, er ist so anders, dass ich ihm gar nicht entspreche, wo er nur beten konnte, Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann doch gar nicht mit dir. Und Jesus ihm gesagt hat, dich will ich haben. Und dann am Ende der gemeinsamen Zeit Petrus so schuldig geworden ist an Jesus. Gesagt hat, Gott soll mich verfluchen, wenn ich diesen Jesus kenne. Und dann diese Begegnung mit Jesus und man hat den Eindruck, Petrus fehlen alle Worte, dass er sagt, ich weiß nicht, wie ich auf diesen Gott jetzt reagieren soll, angesichts meiner ganzen Unvollkommenheit. Und als Jesus ihn fragt, Petrus, hast du mich lieb? Das sagt er nur noch, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber man hat den Eindruck, ihm fehlen die Worte. Er sagt, ich kann nicht erklären, ich kann das alles nicht mehr tun. Und dann zu entdecken, dass genau dieses sprachlose Schweigen von Jesaja, dieses Stillsein von Johannes, dieses Stammeln von Petrus genau die richtigen Gebete sind. Weil Gott selbst diese Gebete annimmt. Und wenn ich diesen Text Römer 8 ernst nehme, dann muss ich sagen, dieses auf Distanz gehen, das führt durch den Geist Gottes mich in die Gegenwart Gottes und dann kann ich vor ihm stehen. Und wenn ich merke, ich bin eigentlich nicht in der Lage, auf diesen Gott zu reagieren, dann ist der Geist Gottes derjenige, der sagt, und du wirst von mir würdig gemacht, vor diesem Gott zu sein, egal was in deinem Leben war. Und manch einer, der macht die Erfahrung, dort wo er vielleicht sehr schuldig geworden ist an Gott und Menschen, der sagt, wie soll ich da nochmals vor Gott stehen? Dann zu sagen, das, was Jesaja erlebt hat, da kam einer und rührt seine Lippen an aus der himmlischen Welt und sagt, ja, Gott hat dich gereinigt. Das zu entdecken, da ist ein Gott, der mich würdig macht, ihm zu begegnen in meinem Gebet, auch wenn ich völlig unwürdig bin. Und vielleicht bleibt mir dann oft nur noch das Schweigen, einfach vor Gott zu sein und sagen, ich kann keine Worte mehr finden und mein Schweigen wird durch den Geist Gottes zu einem Gebet, was mich in die Gegenwart Gottes führt. Vielleicht kann ich nur noch mit ganz einfachen Worten wie Petrus, Herr, du weißt alle Dinge, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und genau das wird zum Gebet, zur Brücke in den Einflussbereich Gottes. Und das ist so diese Einladung, wo man merkt, ich bin eigentlich überfordert durch diese Wirklichkeit Gottes, damit zu rechnen, dass der Geist Gottes für mich eintritt, Gott selbst für mich eintritt und sagt, ich sorge dafür, dass die Begegnung mit dir möglich ist. Und das Zweite ist, ich habe es genannt, sprachlos durch Ergriffenheit. Wenn man so mit der Größe und mit der Schönheit Gottes begegnet, uns einem begegnet. Und das ist ja etwas, was gar nicht so das große Thema ist. Ich weiß nicht, wann ihr mal über die Schönheit Gottes nachgedacht habt. Ja, man sagt, er ist heilig, er ist gerecht, aber diese Schönheit Gottes. Wenn man von dieser Herrlichkeit etwas erahnt. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, wo es extra heißt, Petrus hat dummes Zeug geredet. Kennt ihr die Situation? Da waren sie auf dem Berg der Verklärung. Und dann öffnet sich der Himmel so ein ganz kleines Stück. Und sie sehen über den irdischen Jesus etwas von seiner himmlischen Herrlichkeit. Und dann heißt es dort, und Petrus fing an und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist es gut sein, wir wollen drei Hütten bauen. Und dann die Erklärung, denn er wusste nicht, was er reden sollte. Ja, aber Petrus ist so jemand, der sagt, bevor ich nichts sage, sage ich lieber dummes Zeug. Ja, die anderen haben geschwiegen. Aber was ist passiert? Diese Ergriffenheit über diese Wirklichkeit Gottes. Und Petrus merkt, ich finde jetzt keine Worte, wie ich darauf richtig reagieren soll. Und so ein Worship-Song wäre vielleicht völlig fehl am Platz gewesen, jetzt gar nicht ausgedrückt, da zu reagieren. Mose, der mit dem Volk vor dem Schilfmeer steht, der ankündigt, Gott wird euch ein Wunder tun, er wird euch da durchführen. Und dann sagt er, der Herr wird für euch kämpfen, ihr werdet still sein. Und es ist nicht nur Ruhe geben, sondern angesichts dieses Wunders werden euch auch die Worte fehlen. Da wisst ihr gar nicht, wie ihr darauf reagieren sollt. Ihr könnt nur staunend das erkennen. Und dann auf einmal zu merken, ja, angesichts dieser Größe Gottes, ich kann gar nicht angemessen reagieren. Manchen geht es vielleicht so, wenn er in der Natur ist und sagt, ich erlebe da irgendwo den Sonnenuntergang am Meer, in den Bergen. Oder irgendwie diese ganze Schönheit und entdecke etwas von der Schönheit Gottes. Ja, wie soll ich darauf reagieren? Oder mancher vielleicht auch dort, wo er diese Wunder Gottes erlebt, wo Gott hineingreift in das Leben. Und sagt, Mensch, wie soll ich darauf reagieren? Ich finde gar keine Worte. Und da wieder von Paulus, der sagt, du, dann kannst du staunend schweigen und es wird zur himmlischen Anbetung. Und dann kannst du stammelnd Worte finden und einfach nur Begeisterung äußern. Ja, und dann kann das sein, boah, ist das stark. Ja, und es wird zum Lob Gottes im Himmel ohne Ende. Ja, und Paulus, er lädt eigentlich ein, reagier so, wie du kannst. Und reagier so, und wenn es manchmal nur diese Emotion ist, wo man sagt, ich weiß vor Begeisterung nicht wohin. Ja, und dann wird vielleicht so ein Freudenschrei einfach zum besten Gebet, um auf Gott zu reagieren. Diese Worte, die fehlen. Es kann auch dadurch sein, durch Sprachlosigkeit und durch Ratlosigkeit. Diese Frage, was soll ich denn beten? Was soll ich am Krankenbett von einem schwerstkranken Menschen beten, der für seine Familie noch so wichtig ist? Beten, machen Wunder. Beten, hilft der Familie, wenn sie ihn loslassen muss. Was soll ich beten für eine toxische Beziehung, wo zwei Menschen sich gegenseitig kaputt machen? Natürlich sagen, ja, ändere die beiden, alles neu, mach sie zu lammfrommen Menschen. Was soll ich beten in den Ereignissen des Weltgeschehens? Kann ich beten, Herr, raff den Putin dahin, gib Trump einen Schlaganfall und sonst was? Ja, was ist denn richtig? Oder vielleicht auch über belastende Situationen und Menschen, die da sind, bei belastenden Situationen schon sagen, ja, nimm sie weg, aber was ist mit den Menschen? Kann ich sagen, Herr, schenk ihm eine punktuelle Entrückung, ich gönne ihm den Himmel. Was soll ich beten? Und an der Stelle kommt Paulus, dass er sagt, an der Stelle dürft ihr gemeinsam jetzt in die Gegenwart Gottes gehen und ihr dürft dort alles beten, alles, auch wenn es dummes Zeug ist wie Petrus. Und der Geist Gottes wird es übersetzen, du musst keine Angst haben vor einem falschen Gebet. Und du darfst vor Gott alles aussprechen, vielleicht mit Worten aus dem Psalmen, wo man manchmal ja die Luft anhält, du mögst sie alle ausrotten. Oder wie es mein Jungschaller gesagt hat, ich wünsche dir, dass alle Zähne ausfallen, bis auf einen, und der soll dir wehtun. Dann zu wissen, ja, und selbst wenn ich so bete, der Geist Gottes übersetzt es zu einem Gebet, was vor Gott bestehen kann. Und auch keine Angst haben zu müssen, dass das, was ich sage, vor Gott völlig falsch ist. Oder Angst haben, ich bitte was Falsches und dann bekomme ich es auch. Ich habe da so eine schreckliche Situation im Hintergrund. Es war ein Bekannter, der mit dem Motorrad verunglückt ist, und dann lag er im Koma mit einem schweren Hirnschaden. Und viele haben die Eltern gekannt und die Eltern haben eingeladen, komm und betet mit mir und mit uns, dass der Sohn wieder gesund wird. Und er ist aus dem Koma aufgewacht und bis heute behindert. Und dann gab es Christen, die sagen, das ist die Strafe dafür, dass sie ihn Gott abgetrotzt haben. Da läuft es mir eiskalt. Wenn ich Römer 8 ernst nehme und ich sage, ich bin überfordert, sprachlos, ich weiß nicht, was ich beten soll, dann heißt es, du musst keine Angst haben, dass du was falsch betest. Dann darfst du schweigen, dann darfst du reden und der Geist Gottes wird es zum Gebet machen, was dich in die Begegnung mit Jesus führt. Oder durch Betroffenheit und Schmerz sprachlos zu werden. Das ist vielleicht das, was man als erstes dran denkt. Dass man merkt, die Erfahrung von Leid und Schicksalsschlägen, die stellen einen die Frage, was soll ich jetzt noch sagen? Und da ist Hannah kinderlos. Und sie wird gemobbt wegen ihrer Kinderlosigkeit. Und dann heißt es, dass sie im Heiligtum Gottes war, und dann wird berichtet, und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie redete nur in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme hörte man nicht. Dieses stumme Stammeln vor Gott. Mit dem Schmerz vor Gott sein, ich weiß nicht, was soll ich eigentlich noch beten? Da bist du nicht mehr in der Gebetsgemeinschaft mit schönen, wohlklingenden Worten. Sondern da wird vielleicht jede Träne zum Gebet. Oder Hiob. Als seine Freunde zu ihm kamen, angesichts des unfassbaren Leids. Da heißt es, und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts. Manchmal kannst du dieser Erfahrung von Leid nichts mehr entgegensetzen. Was soll ich noch sagen? Da fehlen jede Worte. Oder Jeremia, als er im zerstörten Jerusalem saß. Unfassbares Leid erlebt hat. Die ganze Stadt zerstört, Menschen umgebracht, weggeführt, eigentlich eine Stadt ausgelöscht worden. Und dann kommt in seinen Klageliedern, dass er dort beschreibt, die erfahrenen Männer der Zionstadt sitzen trauernd am Boden und sie schweigen. Und kurze Zeit danach, es ist das Beste zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Denn wenn der Herr uns etwas auferlegt, dann sollen wir alleine für uns bleiben und schweigen. Jeremia, der den Menschen zeigt, es gibt Situationen, da fehlen dir die Worte, da hast du nicht mehr die Kraft, irgendetwas zu sagen. Und in dieser Situation dann entdecken zu dürfen, dann darf mein Schweigen zum Gebet werden, weil der Geist Gottes es selber so hinein übersetzt und er sagt, das ist, was dich in die Gegenwart Gottes führt. Da können vielleicht meine stammelnden Worte, meine Klage zum Gebet werden, was mich ganz neu von Gott berühren lässt. Oder wie es Christian Bartholomäus sagt, Situationen, in denen uns die Kontrolle entgleiten können, Gottes Bitte an uns sein, ihm wieder nahe zu kommen. Zu sagen, dann möchte ich einfach ihm wieder begegnen können. Und nachkommen muss nicht mit Worten passieren. Es kann nur sein, Herr, ich bin vor dir, mir fehlen die Worte. Oder ein großartiger Bericht von Sophie Scholl. Manche kennen ja ihre Geschichte hier aus München, Widerstandskämpferin im Dritten Reich, die hingerichtet wurde deshalb. Und sie hat gesagt, ich bin Gott so fern, dass ich ihn nicht einmal beim Gebet spüre. Dagegen hilft nur das Gebet. Und wenn in mir noch so viele Teufel rasen, ich will mich an das Seil klammern, das mir Gott in Jesus Christus zugeworfen hat, auch wenn ich es nicht mehr in meinen erstarrten Händen fühle. So hat sie aus dem Gefängnis geschrieben vor ihrer Hinrichtung. Wie sie da so viel Leid, so viel Last. Ich sage, dann kann ich mich vielleicht nur noch an Gott klammern. Schweigend, stammend, vielleicht klagend. Und wissen, dass er dieses Gebet aushält und annimmt. Manchmal hilft es auch, wenn man sich dann Gebete leiht. Gebete leiht von Gebeten von anderen, die sich zu eigen macht. Die Bibel ist voll mit Gebeten, Psalmen. Er sagt, die können einem helfen, dann nochmal was auszudrücken, wenn mir die eigenen Worte fehlen. Oder Liedverse von Menschen, die ihre Erfahrung im Leid so hineingepackt haben, dann in gesungene Gebete. Paul Gerhardt, befiehl du deine Wege, was dein Herz quält. Ja, und dann etwas von diesem ratlos im Schmerz und trotzdem sich zu Gott hinbeten können. Für manchen Psalm 23. Und sagt, ja, das ist etwas, was ich noch beten kann. Und dafür lohnt sich vielleicht sogar, manches auswendig zu lernen. Das ist wie so das Einzahlen auf dem Konto, wo man sagt, dann kann es Gott abrufen bei mir. Aber ich muss nicht erst in diesen sprachlosen Situationen anfangen, in der Bibel zu blättern und sagen, ja, finde ich vielleicht irgendwo noch einen guten Satz, der jetzt passen kann. Ja, also wenn ihr nichts habt, ruft bei den Pastoren an oder Pastorin, die können euch vielleicht auch noch was sagen dann, ja, was hilft, bevor man gar nichts hat. Aber besser, man hat es in sich. Ja, diese Sprachlosigkeit im Gebet durch die Überforderung. Und ein letztes, sprachlos auch durch Distanz. Was soll man noch sagen? Wenn ich bete, eigentlich immer das Gleiche. Wenn ich bete, irgendwann habe ich den Eindruck, ich habe Gott nichts Neues mehr zu sagen, ich komme irgendwie auch gar nicht mehr bei ihm an. Und man erlebt so ein Stück Distanz im Glauben. Und dann die Frage, wie soll ich dann beten? Aufhören? Manche hören dann auf. Und an der Stelle einfach zu sagen, ja, das ist die Einladung Gottes, nochmals neu Gebet zu entdecken. C.S. Lewis, er schreibt, Gebete, die aus einem Zustand der Dürre herausgesprochen werden, sind Gott am liebsten. Weil sie vielleicht am ehrlichsten sind. Weil man dort wieder ankommen kann. Und da zu entdecken, beten, wenn die Worte fehlen, das heißt, ich darf wortlos vor Gott schweigen, in seiner Gegenwart sein und sagen, ja, dann kann ich etwas von seiner Nähe vielleicht wieder ganz neu fassen. Zu sagen, ich darf einfach bei dir sein. Ich darf in deiner Nähe sein. Ich darf aber auch in das Gebetsnetz anderer mich werfen lassen. Sagen, wenn mir die Worte fehlen, wenn ich merke, ich kann jetzt irgendwo nicht mehr mit Gott reden, ist irgendwie weit weg, da ist irgendwo ein Gesprächsfaden abgerissen. Zu sagen, und das sind andere, die sagen, und dann bete ich für dich. Und mein Gebet ist wie ein Netz, in das du fallen darfst. Und dann werde ich stellvertretend für dich in die Gegenwart Gottes gehen, und das hat auch Auswirkungen. Beten, wenn die Worte fehlen. Viele Situationen, die uns vielleicht die Worte rauben können. Überforderung, weil wir gar nicht angemessen auf Gott reagieren können. Begeisterung, wo wir gar nicht in Worte fassen können. Ratlosigkeit, wo ich sage, ich weiß gar nicht, was jetzt richtig ist, noch zu beten. Diese Betroffenheit, irgendwo raubt mir der Schmerz die Worte oder einfach die Distanz. Das Schlimmste, was ich machen kann, ist aufzuhören zu beten. Und das heißt nicht nur, keine Worte mehr zu machen, sondern nicht mehr in diese Gegenwart Gottes hineinzugehen. Und dieser Text aus Römer 8, den ich am Anfang gelesen habe, ist eigentlich die Einladung. Dann begegne Gott so, wie du jetzt kannst. Und Gott selber wird das zum Gebet machen, dass du bei ihm ankommst. Und dieses Ankommen bei ihm stellt dich in seinen Einflussbereich, und es wird immer Auswirkungen haben. Und deswegen vielleicht eine ganz neue Art von Gebet mal für sich zu entdecken, wenn einem die Worte fehlen. Einen ganz neuen Zugang zu ihm entdecken. Und sagen, dann darf ich schweigen, dann darf ich stammeln, dann darf ich dummes Zeug beten. Dann darf ich andere für mich beten lassen und wissen, und das alles wird dann zur Brücke in die Gegenwart Gottes. Wir werden nie diese ganze Sprachlosigkeit überwinden können. Wird uns immer wieder begegnen. Aber die Gebetslosigkeit, die können wir überwinden. Indem man einfach diese Gegenwart Gottes sucht. Zum Schluss zwei Zitate. Das eine von Ole Hallesby, diesem großen norwegischen Theologen, der viel über das Gebet auch geschrieben hat. Das Gebet braucht Hilflosigkeit und Glauben. Und diese Hilflosigkeit meint er auch, der sagt, und ich weiß gar nicht, was ich jetzt beten soll, wie ich beten soll. Er sagt, und genau das brauche ich, um Gebet immer wieder neu zu entdecken und Glauben als Bezogenheit auf Gott. Das Gebet braucht Hilflosigkeit und Glauben. Und ein Zitat, das ich mir notiert habe, ohne zu wissen, wer das gesagt hat. Beim Beten ist es besser, ein Herz ohne Worte zu haben, als Worte ohne Herz. Und dann wird es schweigen. Das Sein vor Gott, genau zu der Brücke in den Einflussbereich Gottes, was ja Gebet ist. Beten ohne Worte. Ich wollte euch heute mal so einige Impulse geben, vielleicht diese andere Seite von Gebet zu entdecken. Dort, wo eine Situation zeigt, ich habe jetzt keine angemessenen Worte, trotzdem diese Begegnung mit Jesus zu erleben und wissen, die Brücke baut er selber durch seinen Heiligen Geist, der in uns gegenwärtig ist. Und er selber tritt für uns ein. Und er nimmt uns hinein in seine ganze Wirklichkeit. Zwei Zitate, vielleicht nochmals zum Nachdenken. Wir hören ein Musikstück und dann werden wir gemeinsam beten. Lass uns miteinander beten. Jesus, danke, dass wir vor dir sein dürfen und dass es dabei gar nicht auf unsere Worte ankommt. Und es gibt diese Situationen, in denen wir nach Worten ringen und oft so ratlos sind, was richtig ist. Wir sind froh, dass du nicht davon lebst, dass wir dir alles angemessen erzählen können. Und dass unsere Beziehung zu dir nicht davon getragen wird, dass wir immer die richtigen Worte finden, sondern dass wir vor dir sein dürfen. Und dass dieses Sein in deiner Gegenwart und unser Schweigen, unser stammelndes Reden vor dir zum Gebet wird, was uns in deine Gegenwart hineinführt. Ich bete, dass du uns diesen Mut gibst, dort wo uns diese Sprachlosigkeit ereilt, einfach so in deine Gegenwart hineinzugehen, zu entdecken, dass wir dir begegnen dürfen und dass das zum Gebet wird. Ich bete für Menschen, die in diesen Situationen stehen, wo ihnen die Erfahrung die Worte rauben. Herr, lass sie vor dir sein und sei du ihnen nah, baue ihnen die Brücke zu dir. Wir beten für Menschen, die aufgehört haben, mit dir zu reden, dass du ihnen ganz neu wieder nahe kommst, sie hineinnimmst in deine Nähe, in deinen Einfluss. Ich bitte dich für uns, dass du uns dieses Geschenk immer wieder neu entdecken lässt, dass wir bei dir sein dürfen, zu dir kommen dürfen, mit unseren Worten und mit unserem Schweigen dir alles ans Herz legen dürfen und wissen, dass du dich um uns annimmst. Wir beten für die Welt, in der wir leben, für die Krisen und Kriegsgebiete, für die Menschen, die leiden, für die Menschen, die keine Perspektive mehr haben. Es ist deine Welt, es sind deine Menschen, Herr, erbarm dich darüber. Ich bitte dich für uns, dass du mit uns gehst, in die Woche, die vor uns liegt, in die Herausforderungen zu deinem Begegnen. Danke, dass wir in allem in deiner Hand sein dürfen. Amen.